Vielen Dank unseren super Schauspielern. Gibt es ja noch mal einen kräftigen Applaus. Weil ich denke, ich glaube, ganz ähnlich, so wie es doch gespielt wurde, so wird es wohl gewesen sein. Hey, schönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Ich wünsche euch von Herzen ganz viel Freude, innere Freude, Herzensfreude, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Was für eine Hoffnung dürfen wir doch haben? Was für eine begründete Hoffnung dürfen wir als Christen haben? Danke dem Lobpreisteam für die Lieder. Danke, dass ihr heute da seid, dass wir gemeinsam an das denken dürfen, was damals geschehen ist, was heute ganz, ganz viele Menschen weltweit feiern und sich daran denken. Und ich denke, wir leben in Zeiten, wo es wichtiger denn je ist, sich darauf zu besinnen und zu verstehen, welche Auswirkungen Ostern, das Sterben, das Begräbnis und die Auferweckung von Jesus für uns heute haben kann. Für alle, die sich dem anvertrauen. Schön, dass ihr da seid. Der Titel meiner Message lautet Ostern übertrifft alles. Und ich möchte einhaken, wo die Christiane aufgehört hat. Sie hat gesagt, schnell, wir müssen zurück in die Stadt und es den anderen erzählen. Also die Leute, die, eines möchte ich feststellen, es waren ausschließlich Frauen, der Mut der Frauen damals, die sich allen Mut gefasst haben und dann in das dunkle Grab reingegangen sind. Alle Männer, Johannes und Petrus und all die, waren total debri, total traurig, voll Angst erfüllt und haben einmal die Damen einmal vorgeschickt zur Sicherheit. Stellt euch das vor. Was kann man daraus ableiten? Das ist heute nicht unser Thema. Faktum, es wäre eine eigene Predigt. Heute nicht das Thema. Auf jeden Fall, kommt mal mit, emotional. Sie stehen ein paar Stunden vorher noch am Kreuz. Sehen, wie er auf unvorstellbare Weise dorthin geschlachtet wird. Sie haben es nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Sie haben noch keine Verbindung zu ihrem Leben herstellen können. Sie haben sich zwar an das eine oder andere erinnern können, was Jesus gesagt hat damals, aber in dem Moment war da noch keine große Verbindung. Und dann gehen sie hin, wollen aus Liebe und aus Dankbarkeit den Leichnam einbalsamieren. Und sie gehen rein und dann gehen die rein und meine, diese Schilderungen, ja, das ist ja, das kann man ja so nicht. Die waren ja eine emotionale Berg- und Talfahrt. Es steht da drinnen, auf der einen Seite haben sie total gefürchtet, weil das war ja eine Erscheinung. Plötzlich ist da ein junger Mann, dem Wesen eines Menschen ähnlich und doch irgendwie total hell und hat gestrahlt, war urfreundlich und hat gesagt, hey, Damen, fürchtet euch nicht. Den ihr liebt, der ist nicht mehr da. Der ist auferweckt worden. Stell dir das einmal vor. Die waren ja total überfordert, emotional, intellektuell, mental, körperlich, physisch. Das ist ja total eingefahren wie ein Blitz. Und dann gehen sie, die Bibel sagt, voller Furcht und Freude. Was ist das für ein Zustand? Man könnte sagen, eine gewisse Gespaltenheit, eine gewisse Zerrissenheit. Sollen wir uns fürchten, was da jetzt passiert ist? Sollen wir uns freuen? Sie laufen zurück zu den Männern, die haben gerade die totale Selbstmitleidparty gefeiert. Denen ist, natürlich war es auch unangenehm, dass Jesus weg war, weil sie hatten sich Karriere und der Zukunft und richtige Regierungsämter gewünscht und vorgestellt und haben eigentlich vergessen, dass es nicht um sie geht, sondern um Jesus ginge und die haben geweint und haben getraut und dann sind sie gekommen und haben erzählt, was sie selber gesehen und erlebt haben. Und die Bibel sagt, sie haben es ihnen nicht geglaubt. So typisch Männer, da kommen die Frauen und erzählen, was sie selber gesehen haben und erlebt haben. Verstehst? Und die gehen zurück und sagen, hey, stellt euch vor, was wir gerade erlebt haben. Und der Stein ist weg und dann war Stille und dann kommt so eine Erschütterung. Und dann steht ein junger Mann da und sagt, hey, fürchtet euch. Also ich möchte mir das Gesicht der Männer nicht vorstellen. Bin noch verschwollene Augen, Tränen drin und die reden, die voller Begeisterung schon. Und die sagen, hey, Herz mit dem Geschwätz doch auf. Ja. Und dann gehen sie selber mit und machen sich selber auf die Suche. Hey, ihr Lieben, und wie die Damen da zurückgelaufen sind und gesagt haben, hey, schnell, wir wollen es den Leuten erzählen, was wir jetzt erlebt haben. Dass es einen Gott gibt, der real ist, der persönlich ist, der konkret ist. Das ist der Grund, warum es Kirche gibt. Das ist jetzt der Grund, warum es Kirche gibt, weil der Gott, von dem wir sprechen, der ist real, der lebt, der ist da. Jesus erlebt wirklich und er ist heute da, er feiert mit uns Ostern. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei Leute zusammenkommen und wo er in der Mitte ist, da ist er voll gerne selber da. Das unterscheidet das Christentum zu jeder anderen Religion. Ihr Gründer ist anwesend, der lebt und der ist da. Der hat sich nicht auch aus dem Staub gemacht. Der ist wirklich da und das finde ich das Coole. Das finde ich das Großartige. Maria Magdalena, wir haben es gehört, sie war ja eine Dame, die eine schwere Lebensgeschichte hatte. Sie war voller Scham, voller Schande. Sie hat schwere Lasten getragen in ihrem Leben, weil vieles schiefgelaufen war. Und Jesus ist ihr damals begegnet, einige Zeit vorher. Und er hat ihr so eine Liebe gezeigt und spüren lassen, so eine Annahme, so eine Wertschätzung. Er hat ihr vergeben, er hat sie frei gemacht von all ihren Zwängen und Ängsten. Sie hat diese Kraft der Liebe Gottes ganz konkret und persönlich erlebt, diese befreiende Kraft der Vergebung, diese heilende Kraft seiner Liebe und seiner Wahrheit. Plötzlich war das eine veränderte Frau und sie ist Jesus bis zum letzten Atemzug dicht auf den Fersen gewesen, weil sie so voller Liebe und Dankbarkeit und Wertschätzung war. So nach dem Motto, wem bewusst geworden ist, dass viel vergeben worden ist, der wird ganz viel Liebe zeigen. Stimmt's? Das war sehr mittelmäßig jetzt. Die Frau hat so eine Wende erfahren, sie hat nichts dazu beigetragen. Sie hat sich nie vorstellen können, dass eine Frau wie sie qualifiziert ist für Gott. Jemand, der sich völlig selber aus dem Leben geschossen hat, an den Rand gestellt hat, niemals mit Gott in Beziehung getreten wäre, weil sie sich immer gedacht hat, ich bin nie würdig. Gott, ich doch nicht. Genau in ihr Leben kommt Jesus und er zeigt ihr, seine Freundlichkeit, seine Annahme, seine Wertschätzung. Die Frau war überwältigt und hat ihm das Leben, den Rest ihres Lebens gedient mit großer Freude. Ostern übertrifft alles. Ich glaube, dass mit dem Tod Jesu und mit seiner Grablegung und seiner Auferweckung der Lauf der Geschichte nachhaltig bis auf den heutigen Tag verändert worden ist. Ich glaube, das wäre... Eine neue Zeitrechnung hat mit dem Kommen Jesu begonnen. Und ich glaube, wer es erfasst und wer sich darauf einlässt und beginnt, das Geheimnis von Ostern zu verstehen und zu erleben, der wird beginnen, neue Hoffnung, echt berechtigte Hoffnung in seinem Leben zu verspüren. Ich möchte auf drei Aspekte eingehen, was der Sinn von Ostern ist, was das leere Grab bedeutet, das leere Kreuz bedeutet. Der erste Aspekt ist, dass Jesus das Naturgesetz der Sünde aufgehoben hat. Das Naturgesetz der Sünde, das uns trennte von Gott und er ersetzte es durch das Gesetz des Geistes, das Leben bewirkt. Und dieses Gesetz ist der Glaube. Das Gesetz der Sünde ist so wie das Gesetz der Schwerkraft. Wenn du etwas nimmst und es fällt, brauchst gar nichts dazu tun, einfach auslassen und es liegt zu Boden. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Und genauso wie das Gesetz der Schwerkraft ist das Gesetz der Sünde etwas, was der Mensch natürlich in sich trägt, das ihn von Gott trennt und disqualifiziert. Du brauchst doch nicht mal was falsch machen, ja? Bist du von Natur aus in einem Zustand, der mit Gott nicht kompatibel ist, getrennt von Gott. Und die Folge, weil das unser Zustand ist, erfolgt ein Verhalten, dass wir Dinge tun, die nicht okay sind, die dir selber schaden, die möglicherweise anderen schaden und vor allem von denen Gott traurig ist. Und dadurch ist eine Kluft, eine Trennung, eine unüberwindbare, ein Gap entstanden. Und das ist das Gesetz der Sünde. Und er sagt, kein Mensch kann durch eigene Religion oder durch eigene Werke oder durch eigene Klugheit diese Kluft überwinden. Und deswegen hat Jesus, der durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist, im Bauch der Maria, und er selber nie einen Fehler, eine Sünde gemacht hat, war er der Einzige, der qualifiziert war, diese Trennung, diese Kluft zu überwinden. Und Jesus ist ja aus dem Grund ans Kreuz gegangen, weil er unseren Platz eingenommen hat. Und das ist das große Geheimnis. Durch den Geist Gottes war er in der Lage, diese Kluft, diesen Spalt zu überbrücken durch das Kreuz, um die Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Und ausschließlich und alleine durch Jesus Christus sind wir in der Lage, wieder in die liebevolle Gemeinschaft mit Gott zu treten. Ist es stark? Und das war der Sinn des Kreuzes. Das Gesetz des Geistes, durch den Heiligen Geist das Leben bewirkt, das ist ausschließlich der Glaube, nicht durch Werke. Wow. Das nennt man Gnade. Das nennt man Geschenk. Der zweite Aspekt ist, dass Jesus durch die Auferweckung, die der Vater an ihm vollzogen hat, ich bin so bewegt davon, er die Klammern des Todes durchbrochen und gelöst hat und durch Jesus den Zugang zu ewigem Leben geöffnet hat. Ihr Lieben, wir alle werden sterben. Physisch. Das ist so. Das ist so. Ja, es gibt ein paar, die warten auf die Entrückung. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Aber Faktum ist, wir alle werden sterben. Aber Jesus hat hier eine Form von Leben ermöglicht und in die Welt gebracht, das ein Leben meint, das niemals endet. Ein Leben, das über die Grenze des natürlichen Todes hinausgeht. Das ist die Gewissheit des ewigen Lebens, der Gemeinschaft und der Beziehung, die Gott uns anbietet. Es meint ewige Freude, ungetrübten Frieden, ein Leben in Freiheit, ein Leben in Erfüllung, ein Leben, in dem Gott im Mittelpunkt steht und wir ihn sagen werden, ein ganzes Leben lang, wie gut und wie großartig und wie herrlich und wie gnädig und wie freundlich und wie liebevoll und wie gut geduldig er ist. Und das wird unser Herz erfüllen. Leute, das ist mit keinem Konzert dieser Erde vergleichbar, wo wir jubeln für 2 Stunden vielleicht und die Stars anfeuern. Das geht über die Ewigkeit hinaus, ihr Lieben. Wer an Jesus glaubt, schlicht und ergreifend in seinem Herzen glaubt, dass er gekommen ist, für unsere Sünden gestorben ist und dass der Vater ihn auferweckt hat, wer das glaubt in seinem Herzen, von dem sagt die Bibel, der darf die Gewissheit des ewigen Lebens in seinem Herzen tragen. Leute, das ist Bombe. Wenn das kein Grund zur Hoffnung ist, wenn das kein Grund zur Freude ist, wir können sagen, das Leben in unserer Gegenwart läuft nicht immer optimal, manchmal etwas suboptimal. Aber jetzt aus der Perspektive der Ewigkeit betrachtet, bekommen wir einen anderen Blick auf die Dinge. Die Dinge, die uns hier auf der Erde manchmal so wichtig erscheinen, woran wir manchmal so fest klammern, haben vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so eine große Bedeutung oder Relevanz. Und das ewige Leben beginnt nicht erst, wenn wir den letzten Atemzug ausatmen und die Augen schließen, sondern ewiges Leben fängt jetzt an. In dem Moment, wo ein Mensch den Glauben riskiert und sagt, Jesus, wenn das wirklich stimmt, was wir zu Ostern feiern, dann möchte ich mich persönlich dafür entscheiden und möchte ich dich in mein Herz einladen. Und der dritte Aspekt, der hier beschrieben wird, ist, dass Jesus einen Sieg errungen hat dort am Kreuz, den die wenigsten zum Zeitpunkt seines Todes verstanden haben. Wenn man sich die Szenerie anschaut, der ganze Mob, die ganzen Soldaten, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, der Stolz der geistlichen Elite damals, die Arroganz der Leute, ein Ausdruck des Wesens von uns Menschen. Gott, der sich kreuzigen lässt, anspucken lässt, schlagen lässt, auslachen lässt, verhöhnen lässt. Er lässt es zu. Er erweist seine Macht, indem er auf sie verzichtet hat, sie einzusetzen. Die Entscheidung, die freiwillige Entscheidung, keine menschliche Macht einzusetzen und auszuüben, war in Wirklichkeit der Triumph, den der Himmel geplant hat für uns Menschen. Jesus hing zu Unrecht am Kreuz. Er hat nicht einen Fehler gemacht. Er war, wie die Bibel sagt, das Unschuldige, das reine Lamm Gottes, das geschlachtet, geopfert worden ist zur Vergebung unserer Sünden, nicht seiner Sünden, unserer Sünden. Die Bibel sagt, dass das Leben, die Seele eines Menschen im Blut liegt. Deswegen braucht es das Vergießen von Blut als Opfer. Zum Lösegeld, als Lösegeld, damit Menschen gerettet werden, frei werden und dass diese Schuld gesühnt wird. Das muss man verstehen, denn sonst denkt man sich, was ist denn das alles, diese Grauslichkeiten und diese Brutalitäten? Da geht es um tiefes Verständnis, jüdisches Verständnis, das hier vermittelt wird. Ostern hat drei Aspekte. Das eine ist diese biblisch-historische Komponente, eine geistlich-theologische Komponente und eine persönlich-praktische. Die biblisch-historische Komponente ist so spannend, weil es ist ziemlich klar dokumentiert, dass die Auferstehung Jesu von vielen Leuten bestätigt worden ist. Es steht hier, also ob jemand das jetzt glaubt oder nicht glaubt, allein vom historischen, von der historischen Komponente her ist es sehr gut belegbar und bestätigbar. 1. Korinther 15, 3 steht, ich habe euch von allem überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Und das ist das Spannende, dass er Kephas und danach den Zwölfen erschienen ist. Danach ist er mehr als 500 Leuten auf einmal erschienen. Danach erschien er Jakobus. Damals gab es ja kein Twitter, kein TikTok, kein Facebook, keine Schreibmaschine, keinen Computer. Es gab Zeugenberichte. Alles Wichtige wurde durch Zeugen überliefert, dann durch mehrere Zeugen, da hat es ein gewisses Verfahren gegeben, gehe ich jetzt nicht darauf ein, aber diese Bestätigungen waren ganz aussagekräftige, belegbare Beweise für ein bestimmtes Geschehen. Ihr müsst euch vorstellen, das, was damals geschehen ist, da ist ja kein CNN oder kein ATV oder kein ORF oder sonst irgendjemand gekommen und haben gleich fotografiert oder jemands Handy aussah. Das Handy, wir brauchen ja unbedingt Beweise. Das hat es ja alles nicht gegeben. Die Leute, die damals in Jerusalem waren, der unmittelbare Kreis, die haben das gesehen und haben das mitbekommen. Aber die meisten haben es ja nicht gesehen und nicht mitbekommen. Jetzt glaube mal eine Geschichte, die dir jemand erzählt heute, Jessica, was in Amerika drüben heute passiert ist. Du sagst, Amerika oder Asien. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja nicht so easy gewesen, dass man sagt, ah, wow, coole Message, berührt mich sehr. Das war mit Zweifel behaftet, war Unsicherheit drinnen. Die Leute waren sich nicht sicher, kann man das, und so weiter und so fort. Und die Tatsache, dass er den Leuten erschienen ist und die Beweise zusammengetragen wurden, belegen sehr zuverlässig sozusagen diese biblisch-historische Tatsache. Dann gibt es eine geistig-theologische Komponente von der Auferweckung, die Paulus dann Jahre später verkündigt hat. 1. Korinther 15, 14, da gab es die Diskussion, auch damals schon unter den Sadduzäern und Schriftgelehrten, muss ich vorstellen, damals schon, wo viele Leute das selber mitbekommen haben, sind andere gekommen, die es nicht gesehen haben, die gesagt haben, du, Fake News, Deep Fake News, wer glaubt das schon? Das sind doch Hirngespinste. Wer glaubt denn sowas an solche Geschichten? Das hat es damals gegeben, das hat es heute gegeben, da hat sich überhaupt nichts geändert. Seid ihr mit dabei? Ja. Das ist eine menschliche Sache. Israel hat doch so viele Wunder und Zeichen erlebt von Gott und nach kurzer Zeit schon haben sie wieder gesagt, so sicher können wir uns nicht sein. Was sagt Paulus hier? 1. Korinther 15, 14. Er sagt, wenn Christus nicht auferweckt worden wäre, so hätte unsere Verkündigung keinen Sinn. Die Verkündigung des Evangeliums wäre inhaltslos und bedeutungslos. Unser Glaube hätte keine Grundlage und keinen Nutzen. Und wir würden als Lügner dastehen. Und dann sagt ihr, sagt er im Vers 19, wenn wir aber allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten, die ärmsten, die bemitleidenswertesten Menschen von allen. Das finde ich tröstlich. Denn jeder, der Jesus wirklich von Herzen nicht nur an ihn glauben, sondern ihn auch nachfolgen möchte, mit ihm leben möchte, lernen möchte von ihm, wie Leben mit Gott, wie Leben miteinander ausschaut, der wird merken, da gibt es Widerstand, da gibt es Ablehnung, da wird man manchmal ausgelacht, für dumm gehalten und so weiter und so fort. Und er sagt, hey, wenn ihr alleine an Jesus glaubt, weil ihr meint, ihr habt ein besseres Leben dann auf dieser Erde und es ist immer alles happy clappy und du bist immer gesund und immer glücklich und immer zufrieden und der Schönste und der Größte, dann hast du etwas missverstanden. Da geht es um eine Ewigkeitsperspektive und um eine Dimension, eine Reichweite, die weit über unser Leben da hinausgeht. Sonst macht das Ganze keinen Sinn hier. Und Paulus setzt noch einen drauf in Vers 32, er sagt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn Jesus kommt und wir noch auf der Erde sind, ich weiß es nicht, dann sagt die Bibel, dass wir in einem Nu körperlich verändert werden, einen neuen Body bekommen, einen neuen Körper, der die Gegenwart Gottes aushält und wir sind in Ewigkeit von jetzt auf gleich bei Gott. Für diejenigen unter uns, die vorher schon physisch ihr Leben aushauchen, besteht die Hoffnung und die Freude der Auferweckung. Amen. Gott sei Dank, ich danke von Herzen für die Resonanz. Wenn da jetzt nichts gekommen war, war ich heimgegangen. Und er sagt, hey, wenn Tote nicht auferweckt werden, ihr Lieben, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken und arbeiten und was immer dir noch einfällt, das Leben verprassen ohne Rücksicht auf Verluste, Klammer auf, Hedonismus pur, Klammer zu, denn morgen werden wir sterben und dann ist sowieso alles vorbei. Das ist die Lebensphilosophie und die Weltanschauung von vielen Leuten. Die sagen, hey Leute, wisst ihr was? Hol mir das Beste aus, was es gibt, morgen ist eh alles aus. Das ist eine Weltanschauung, eine Lebensanschauung, nach dem kann man leben, aber zeugt jetzt nicht von großer Hoffnung und großer Perspektive, die über unser Leben hinausreicht. Und dann sagt er dieses tolle Wort im Vers 20, nun aber ist Christus auferweckt worden aus den Toten. Der Erste aus den Entschlafenen. Denn da ja durch einen der Tod für die Menschen kam, durch Adam, so auch durch den einen Jesus die Auferstehung aus den Toten. Denn wie in Adam durch die falsche Entscheidung des Adam eines Menschen, alle Menschen geistig gestorben sind und von Gott getrennt worden sind, so ist durch die Liebe und den Gehorsam des einen Menschen, Jesus, allen Menschen der Weg und die Möglichkeit zur Errettung und zur Erlösung geschenkt worden. Ist das nicht stark? Was einer verbockt haben, an dem alle leiden, hat, was einer gut gemacht hat, kommen alle in den Segen und der Möglichkeit der Erlösung und der Befreiung und der Rettung hinein. Und ich würde sagen, jetzt wäre eine gute Stelle, wo wir Jesus einen kräftigen Applaus geben. Der Tod für alle durch die Sünde des einen, das Leben für alle durch den Tod des einen. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum wir echt Ostern feiern können. Und ich schließe ab mit einer persönlichen, praktischen Komponente, die durch die Auferstehung, die Auferweckung von Jesus Christus möglich geworden ist. Ich weiß es nicht, wie es dir geht und wer du bist, in welcher Lebenssituation du vielleicht gerade bist, der du heute da bist, aber auch viele Menschen, die heute nicht da sind. Wo immer sich der Mief an Hoffnungslosigkeit, an Verzweiflung, an Aussichtslosigkeit, an Sinnlosigkeit, an Freudlosigkeit, an Leblosigkeit verbreitet hat, kann diese Kraft des neuen Lebens Menschen berühren und aufrichten. Ich möchte dich so herzlich einladen, ganz persönlich zu fragen, wie diese Auferstehungspower dein Leben erfüllt und berührt, wie es dich inspiriert und ermutigt, wie es in Lebensräume eindringen und vordringen darf, damit du dich identifizieren kannst mit dem Sterben, mit dem Begrabenwerden und dem Auferwecktwerden durch die Kraft des Heiligen Geistes zu einer neuen Lebensform des Lebens, der Gemeinschaft, der Intimität, der Liebe mit Gott. Ich wünsche uns von Herzen, dass dort, wo du verzagt bist, dort, wo wir entmutigt sind, frustriert sind, innerlich vielleicht eingeschlossen sind in ein Gefängnis, emotional kalt geworden sind, gefühllos, abgestumpft sind. Jesus macht uns niemals einen Vorwurf, sondern er sehnt sich danach, dass diese Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, Jesus war sowas von tot, wie man nur tot sein kann. Keine Hoffnung, kein Leben, kein Licht, keine Gemeinschaft und Beziehung. Und dann kam der Vater aus reiner Liebe und durch seine Gnade hat er ihn auferweckt zu neuem Leben. Das ist die größte Hoffnung, die es auf dieser Erde gibt, die ist unüberwältigbar, unkaputtbar ist diese Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Was immer deine Lebenssituation ist, oder deine finanzielle Situation, oder deine Sorgen, oder deine Ängste, ich lade dich ein, Jesus heute, so wie der Stein weggerollt worden ist, zu sagen, Jesus, kannst du bitte diesen Stein wegrollen? Dass du hineinkommen kannst mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit deiner Nähe. Und ihr Lieben, es reicht nicht, was wir in unserem Kopf wissen über die Auferstehung. Das ist zu wenig. Gott sehnt sich danach, dass diese Auferstehungskraft, diese Auferstehungsmacht durch den Heiligen Geist unser Herz flutet, erneuert, gesund macht, freisetzt, neue Gedanken schenkt, wo wir festhaken oder uns festgefahren haben oder Festlegungen, die wir gemacht haben. Ich bitte dich von Herzen, bring die Dinge zu Jesus. Und du sagst, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht. Und sagt, Gott sagt zu dir, ich erwarte das auch gar nicht von dir. Dieser Geist des Lebens, dieser Geist der Hoffnung, dieser Geist der Freude und des Sieges, der Geist der Kraft, der Zuversicht und der Freiheit, möge sich ausbreiten in unserem Herz, in unserem Denken, in unserer Seele. Auferstehung bedeutet, dass wir aus einer völlig neuen Lebensquelle heraus leben können. Aus dieser tiefen Annahme, diesem Gewolltsein von Gott, nicht aus Leistung, oder aus Angst. Und es verleiht uns eine völlig neue Perspektive für die Zukunft. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Und das Leben mit Gott ist noch schöner. Wenn auch nicht immer easy und ein Spaziergang, aber es ist lebenswert und lohnenswert. Und ich möchte heute eine Einladung aussprechen. Wenn du sagst, wow, Ostern übertrifft wirklich alles. Und du in deinem Herzen spürst, Gott klopft an deinem Herzen an. Und du heute sagst, ich möchte persönlich mein Ja geben für Jesus. Ich möchte reagieren auf seine Einladung. Dann werde ich heute ein kurzes Gebet sprechen und du kannst es entweder in deinem Herzen oder auch aussprechen mit deinen Worten und es zu deinem eigenen persönlichen Gebet machen. Denn das ist das Ziel von Ostern, dass Menschen wie du und ich neues Leben von Gott empfangen. Unvergängliches, unverwelkbares, unzerstörbares Leben durch den Heiligen Geist in uns. Lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich spreche dieses kurze Gebet und du kannst es gerne wiederholen oder in deinem Herzen mitbeten. Herr Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du für mich gekommen bist. Dass du am Kreuz gestorben bist. Dass du begraben worden bist. Und auferweckt worden bist. Damit ich Vergebung empfangen kann. Damit ich ewiges Leben empfangen kann. Und damit ich Versöhnung mit Gott, dem Vater, empfangen kann. Bitte vergib mir meine Sünde und Schuld. Und mach du mich heute frei. Mit dir zu leben und dir zu dienen. Mit dir zu leben und dir zu dienen. Ich empfange es. Ich glaube es. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Amen.